Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Jetzt ist schon wieder was passiert. Der Anfangssatz der Brenner-Romane vom österreichischen Autor Wolf Haas könnte zeitgeistiger gar nicht sein. Aber statt fiktiver Kriminalfälle auf dem Land beschäftigen wir uns mit schmerzlich realen Dingen. Corona, Krieg, Teuerungen und das Gas. Und dann wäre da auch noch das Klima. Krisen folgen auf Krisen, Alarmstufen purzeln übereinander und gehen ineinander über. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie verliert man da die Orientierung, worüber man sich heute noch sorgen soll und darüber, was bestimmte Krisen für Österreich bedeuten. Der jüngste Alarm kommt jetzt aus Deutschland. Gestern hat der deutsche Vize- und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die Gasalarmstufe ausgerufen. Aber was heißt das? Um ein bisschen Klarheit in der Gaskrise und ihre Auswirkungen auf Österreich zu bekommen, spreche ich heute mit meinem Kurierkollegen Bernhard Gaul. Er ist Energie- und Klimaexperte und Kollege aus der Kurier-Innenpolitik. Mit ihm werden wir die drängendsten Fragen klären. Was sind Gasalarmstufen? Was bedeuten sie für die Versorgungssicherheit? Und droht Ähnliches auch in Österreich? Mein Name ist Jana Dauer, es ist Freitag, der 24. Juni und ich begrüße euch zum Daily Podcast des Kurier.
Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen.
Der deutsche Vize- und Wirtschaftsminister hat es also getan. Nach kurzen Spekulationen in den europäischen Medien hat Robert Habeck gestern kurzerhand die Gasalarmstufe für Deutschland ausgerufen. Die zweite von drei Eskalationsstufen. Der Grund? In Deutschland kommen aktuell nur 40% der üblichen Gasmengen aus Russland an. Es gibt zwar noch Gas auf dem Markt, Habeck sorgt sich durch die Drosselung aus Russland aber vor weiteren Preissteigerungen und davor, dass es Deutschland bis zum Dezember nicht schafft, 90% der Speicher für den Winter vollzukriegen.
Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Das sage ich, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit in Deutschland aktuell gewährleistet ist. Dennoch, und das zwingt uns zu diesem Schritt heute, darf die aktuelle Lage uns nicht in einer falschen Sicherheit wägen,
hat Habeck am Donnerstag vor Journalisten erklärt. Noch ist die höchste Eskalationsstufe aber nicht erreicht. Die erste Stufe ist die Frühwarnstufe. Sie gilt in Deutschland bereits seit März. Die aktuelle zweite Stufe ist eine höhere Warnstufe. Sie besagt, dass die Gasversorgung gestört ist oder die Nachfrage am Markt besonders hoch ist. Der Markt aber reguliert sich noch selbst. Der Staat greift erst ab der dritten Stufe, der Notfallstufe, ein. Dann übernimmt die Bundesnetzagentur und verteilt das Gas an relevante Industriebetriebe, private Haushalte und systemrelevante Einrichtungen, etwa Krankenhäuser. Schon vergangenes Wochenende hat Habeck in Deutschland verkündet, verstärkt auf Kohlekraft zu setzen. Die Kohlekraftwerke werden aus der Reserve in Betrieb genommen, sagt er, um Gas aus dem Markt zu nehmen und einzuspeichern. In Deutschland wurde auch die Bevölkerung offiziell dazu aufgerufen, beim Energiesparen zu helfen. Also schon jetzt und nicht erst in der Heizsaison im Herbst und Winter. Ökonomen befürchten wegen der ausbleibenden Gaslieferungen eine schwere Rezession im Winter. Sie fordern Sparanreize und eine Entlastung für die Ärmsten. Auch die Lage in Österreich ist nicht unbedingt rosig. Auch hierzulande kommt weniger an, und zwar um fast die Hälfte weniger. Was es noch schlimmer macht, Österreich ist, wie wir wissen, besonders abhängig von russischem Gas. Noch aber gilt in Österreich die Frühwarnstufe, also die erste Warnstufe. Außerdem spart sich die Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen auch noch eine offizielle Aufforderung an Herrn und Frau Österreicher, den eigenen Energieverbrauch zu drosseln. Stattdessen erinnert sie in Interviews daran, beim Kochen den Deckel auf den Topf zu geben, beim Autofahren das Tempo zu reduzieren, Waschmaschinen erst einzuschalten, wenn sie voll sind, und ab Herbst die Heiztemperaturen um 1-2 Grad runterzudrehen. Außerdem hat auch Österreich angekündigt, die schmutzige und totgesagte Kohlekraft für den Notfall zu reaktivieren. Und Österreich arbeitet an einer strategischen Gasreserve, um plötzliches Ausbleiben von Gaslieferungen abfangen zu können. So soll also im November so viel Gas in den Gasspeichern vorhanden sein, wie Österreich in einem kalten Jänner verbraucht. Aber ist das jetzt in Gefahr? Droht Österreich auch eine Alarmstufe? Und was würde eine solche Alarmstufe bedeuten? Über diese Frage spreche ich jetzt mit meinem Kurierkollegen Bernhard Gaul. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Diana.
Für die, die dich nicht kennen, du bist unser Mann, wenn es ums Klima und Energie geht. Du betreibst den Klimachannel des Kurier. Du bist Kollege aus der Kurier-Innenpolitik.
Jawohl.
Deshalb hier gleich mal meine Frage zu Beginn. Gibt es denn auch in Österreich den Grund zur Sorge ums Gas?
Den gibt es. Also die Situation ist zweifellos dramatisch, auch wenn die Politik jetzt natürlich beruhigen will. Ja, die Situation ist natürlich die, wir sind massiv abhängig von russischem Erdgas. Das ist ja längst bekannt, und zwar zu 80%. 80% unseres Gases kommen aus Russland. Und die russische Situation durch den verbrecherischen Angriffskrieg, den sie da gestartet hat gegen die Ukraine, und die Sanktionen, die Europäer gegen Russland verhängt haben, kann eigentlich stündlich dazu führen, dass der Wladimir Putin, der Präsident Russlands, den Gashahn nach Europa abdreht, auch nach Österreich. Er hat das in weiten Teilen eigentlich bei anderen Ländern schon gemacht, Polen, Deutschland. Da fließt schon viel, viel weniger. Bei uns fließt derzeit nur etwas weniger, weil wir auch über andere Pipelines versorgt werden. Aber wenn das passiert, ist die Situation jedenfalls für Österreich dramatisch.
Okay, da hake ich gleich mal nach. Wir kriegen jetzt schon weniger aus Russland. Können wir denn jetzt unseren Tagesbedarf noch decken? Und wie groß ist der eigentlich in Österreich?
Also vor allem, weil die Deutschen die Alarmstufe aktiviert haben und wir noch immer bei der Frühwarnstufe sind. Die Situation ist die, die Deutschen haben in ihrem Strom, in ihrer Stromgeneration, haben sie sehr viel fossile Brennstoffe noch immer drinnen. Kohle, aber eben auch sehr viel Gas. Die Österreicher haben zum Glück sehr viel erneuerbare Energien bereits im System und wir brauchen jedenfalls im Sommer gar kein Gas, um Strom zu produzieren. Das ist unser großer Vorteil. Und bei den Mengen, die derzeit aus Russland kommen, ist es so, dass wir tatsächlich die Industrie ausreichend versorgen können und gleichzeitig die Speicher, die wir haben, langsam, aber doch füllen können.
Das heißt, für Österreich heißt es jetzt aber kein baldiges Aufsteigen in ein neues Warnsystem oder eine höhere Stufe des Warnsystems. Wie sieht denn das Warnsystem in Österreich überhaupt aus?
Wir haben drei Stufen, die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und die Notfallstufe. Wobei bei der Frühwarnstufe, die haben wir derzeit, gibt es quasi konkrete zuverlässige Hinweise, dass es zu einer Verschlechterung der Gasversorgung kommen könnte. Mit Maßnahmen ist das nicht wirklich verbunden. Bei der Alarmstufe 2 geht es darum, dass es konkrete Ankündigungen von offiziellen Quellen für Lieferschränkungen kommen könnte. Ja. Auch da gäbe es keinerlei Maßnahmen, außer dass ganz genau geschaut hat natürlich, wie fließt das Gas, wo fließt es noch. Erst bei der Notfallstufe 3, die da heißt, eben wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit Einschränkungen in den Gaslieferungen zu erwarten sind oder schon eingetreten sind, dann kommen und sozusagen die Nachfrage durch die marktkonformen Maßnahmen nicht mehr gedeckt werden können, dann würde wirklich der Notfall eintreten. Wenn wirklich gar kein Gas kommt aus Russland, ist das zweifellos der Worst Case. Konkret würde was passieren? Die Industrie, also die vor allem aufs Gas, die das Gas unbedingt braucht, nämlich das ist vor allem die Glasindustrie, die Zementindustrie, die chemische Industrie, auch die metallverarbeitenden Industrien, die brauchen diese hohen Temperaturen, mit denen Gas verbrennt, die würden als erste nicht mehr beliefert werden. Auch die Stromproduktion, die wir im Winter sehr wohl auch mit Gas bewerkstelligen müssen, würde früher oder später nicht mehr beliefert werden. Und erst ganz zum Schluss, vielleicht für die Hörer interessant, die Haushalte. Und man muss dazu sagen, derzeit sind unsere Speicher zu etwa 42% gefüllt. Das heißt, dass wir sehr wahrscheinlich, also dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass die Haushalte diesen Winter kein Gas mehr bekommen. Das ist eigentlich sichergestellt.
Das ist auch sichergestellt, wenn Russland das Gas nach Österreich komplett zudreht?
Genau, also für diesen Winter ist es jedenfalls sichergestellt.
Die Regierung hat ja im März angekündigt, die strategische Gasreserve zu füllen, beziehungsweise hat die strategische Gasreserve beschlossen. Das bedeutet, dass bis November zu 80% die Gasspeicher gefüllt sein sollen, eben um für so einen Lieferstopp gewappnet zu sein. Das heißt, Russland drosselt jetzt die Gaslieferung oder könnte die Gaslieferung stoppen. Versetzen wir uns in so ein Szenario. Würde Österreich trotzdem eine solche Speicherkapazität von 80% schaffen?
Genau, so ist es. Also die Energieministerin Leonore Gewessler, die will, dass bis Herbst beginnt, das ist in genau 91 Tagen, die Speicher zu 80% gefüllt sind. Ja, am Donnerstag, also heute, lag der Speicherstand, wie gesagt, bei 42,7%. Das sind 40,7 Terawattstunden. Das ist nur interessant sozusagen, wenn man die Größenvergleiche sieht. Wir brauchen in etwa 90 Terawattstunden. 92 Terawattstunden ist in etwa unser Jahresverbrauch. In kalten Wintern etwas höher, in milden Wintern etwas niedriger. Aber so wie es jetzt ausschaut, also wenn sozusagen die Lieferungen, die derzeit aus Russland kommen, wenn die stabil bleiben, dann geht sich das jedenfalls aus, dass die Speicher bis zu 80% gefüllt werden. Wenn das Gas nicht kommt, nicht mehr kommt aus Russland, aus welchem Grund auch immer, muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt da ganz viele Szenarien, warum das Gas nicht mehr fließt. Das kann sein, weil die Europäer beschließen und die Österreicher da mitmachen müssen, dass wir einen Gasboykott machen aus Russland. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Russland einfach die Gaszufuhr nach Europa abdreht. Es ist aber auch möglich, dass die Gaspipelines, das Gas muss ja wirklich geliefert werden und sehr viele Pipelines davon oder vor allem die österreichischen Pipelines gehen durch die Ukraine in irgendeiner Form beschädigt werden, dann fließt auch nichts mehr.
Und in weiterer Linie, den Winter würden die Haushalte warm überstehen. Was heißt das dann im weiteren Verlauf?
Naja, da muss man mehrere Sachen sagen dazu. Ja, dass die Haushalte sind ja nur für einen Teil des Gaskonsums zuständig. Der weitaus größere Teil ist die Industrie und ein anderer großer Teil ist die Stromwirtschaft, die im Winter eben das Gas braucht. Ja. Insofern muss man sich um die Haushalte nicht wirklich sorgen, weil die Gesetzgebung auch ganz klar ist, dass die Haushalte, die werden als allerletztes abgedreht. Also konkret heißt da, soziale Dienste haben Vorrang, die Haushaltskunden und die grundlegenden sozialen Dienste, also auch Spitäler, Altersheime, solche Sachen. Also die werden jedenfalls bis zum Schluss versorgt. Und bis zum Schluss versorgt muss man natürlich auch unterscheiden. Russland ist natürlich nicht auf dieser Welt der einzige Anbieter für Erdgas. Es gibt sehr wohl auch andere Möglichkeiten. Es ist bekannt, dass die OMV tatsächlich Zugriff hat auf relativ große norwegische Gasfelder, mit denen in etwa ein Drittel unseres Gasbedarfs gedeckt werden könnten. Allerdings ist dieses Gas natürlich zum großen Teil von der OMV auch schon verkauft worden. Ja. Also wie das genau funktioniert, das ist nicht ganz klar und da lässt sich die OMV noch auch nicht gern in die Karten schauen. Österreich hat aber auch die Möglichkeit, bei sogenannten Flüssigkeitsterminals Gas zu kaufen. Auch die OMV ist da beteiligt mit, glaube ich, zu einem Drittel an einem LNG-Terminal in Rotterdam. Auch da wäre die Möglichkeit, Gas einzukaufen. Ich glaube, was aber klar sein muss, dieses Gas wäre jedenfalls teurer als das, was wir jetzt haben, obwohl das eh schon so teuer ist.
Ja, Ökonomen fürchten ja jetzt schon angesichts der Lieferausfälle und der Lieferreduktionen im Winter eine Rezession, vor allem auch in Deutschland. Wir haben jetzt in Österreich auch massive Teuerungen. Die Regierung beschließt jetzt gerade ein Teuerungspaket, um eben die Ärmsten zu entlasten und dann auch die breitere Bevölkerungsschicht zu entlasten. Wenn das Gas jetzt weniger wird, was kann uns bei den Preisen denn noch blühen?
Also, das lässt sich für mich natürlich schwer beantworten, was man sagen kann, weil der Linzer Volkswirt, der Friedrich Schneider, da eine grobe Schätzung gestern vorgenommen hat, was passiert, wenn wirklich das Gas ausbleibt und die Industrie zumachen müsste, weil wir auch gar nicht so viel sonst an den europäischen Märkten kaufen könnte. Und der hat ausgerechnet, dass es in etwa ein Wirtschaftswachstum minus von 6% geben würde und 130.000 Jobs mehr oder minder sofort verloren gehen würden. Also, dass die Auswirkungen da dramatisch sind, ist klar. Beim Thema Teuerung muss man dazu sagen, dass das Gas hängt ja an ganz vielen wirtschaftlichen Prozessen dran in irgendeiner Form. Ja. Ob das Küchen sind, ob das Bäcker sind, ja, also überall wird in irgendeiner Form diese fossile Energieform noch verwendet. Und ein dramatischer, entweder ein Preisanstieg oder überhaupt ein Ausfall von dieser Energieform wäre überall dramatisch, überhaupt keine Frage.
Vertreter von Fridays for Future haben jetzt nach der Ankündigung, das Kohlekraftwerk Mellach eventuell im Notfall wieder zu reaktivieren, gesagt, das Einzige, was uns helfen würde, um aus den Fossilen so schnell wie möglich rauszukommen, wäre ein Sommer der Energierevolution. Wie wahrscheinlich siehst du da das?
Das ist leider nicht so einfach. Also grundsätzlich haben Sie recht und grundsätzlich hätte Österreich das selbstverständlich bereits vor mindestens 15 Jahren diese Revolution starten müssen und können. Ja. Worum geht's? Wir können sehr viel Windkraft noch immer ausbauen in Österreich und wir können massiv mehr Photovoltaik ausbauen. Gerade an Tagen wie heute, wo die Sonne wirklich runterknallt auf Österreich, würden diese Photovoltaikzellen unglaubliche Mengen an Strom produzieren und wir bräuchten eben und das zum Nulltarif. Also wenn die einmal stehen, dann liefern die einfach 20, 25, 30 Jahre Strom. Das ist doch was Herrliches. Ja. Die Idee, einen Sommer der Energierevolution auszurufen, finde ich grundsätzlich gut, aber es muss auch klar sein, selbst ein Windrad zu bauen, einen Windpark zu bauen, das geht nicht in wenigen Monaten, sondern das braucht immer mehrere Jahre in Wirklichkeit, weil das sind ja, mittlerweile sind diese Windräder ja 240 Meter hoch, also das dauert. Und bei Photovoltaik ist natürlich auch die Frage, woher kommen die Module? Es gibt zwar zwei Photovoltaikfabriken in Kärnten, die tatsächlich Photovoltaikmodule produzieren, aber der Großteil kommt nach wie vor aus Asien und da spielt jetzt wieder ein anderes Problem rein, nämlich diese Lieferkettenproblematik, dass einfach die Schiffe stehen, die Transportmöglichkeiten beschränkt sind. Und die Frage ist natürlich, wie schnell können Module aus Fernost nach Österreich kommen? Ich fürchte, das geht nicht über den Sommer.
Also kein Traumsommer für Klimaretter sozusagen.
Ich glaube, alles, wo wirklich Gas gegeben wird, ist sicher kein Fehler. Da hat ja die Regierung auch bereits angekündigt, dass sehr viele Rahmenbedingungen geändert werden, etwa diese UVB-Verfahren. Da geht's letztlich darum, damit ich einen Windpark oder ein Photovoltaikfeld genehmigen kann, brauche ich eben so eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die dauern leider sehr lange und die Regierung versucht das jetzt irgendwie zu straffen. Ja. Da ist aber bis jetzt auch noch ein Gesetzesentwurf da, der müsste erst verabschiedet werden, damit das losgeht. Also auch das dauert.
Okay, also mit Weile kommen wir dann doch irgendwann zur Wende, meinst du?
Genau, und weil du gefragt hast bei der Kohle. Es ist, die Deutschen haben aus gutem Grund diese Stufe 2, die Alarmstufe, aktivieren müssen, weil die kriegen tatsächlich viel weniger Gas einerseits und zweitens hat Deutschland, wie gesagt, einen viel höheren Anteil an Kohlekraft und Gaskraft. Das haben wir nicht. Das ist sicher unser Glück auch. Dennoch hat die Regierung beschlossen, jetzt ein Gaskraftwerk, nämlich in Mellach bei Graz, umzurüsten, um im Herbst im Notfall auch mit Kohle Strom zu produzieren. Das ist für Klimaschützer natürlich eine einzige Katastrophenmeldung, muss man dazu sagen, weil man gleich für die gleiche Menge Strom, die produziert wird, die doppelte Menge CO2 in die Luft schleudert. Und was wir nicht brauchen können, ist mehr CO2, sondern wir sollten eigentlich immer nur reduzieren. Wie gesagt, aber in Wirklichkeit ist das relativ klein, dieses Projekt im Vergleich zu dem, was die Gaskraftwerke produzieren können in Österreich. Also ist das eigentlich sehr überschaubar. Ich halte das eher für einen kleinen Trick von der Frau Gewessler, die damit zeigen kann, dass sie keine bornierte Ideologin ist, sondern sich bewegen kann in allen Verhandlungen und das jetzt auch von der Gegenseite bei allen Verhandlungen einfordern können wird.
Aber es ist doch bemerkenswert, dass genau das, diese Reaktivierung von Kohlekraftwerken sowohl in Deutschland als auch in Österreich jeweils von den grünen MinisterInnen in der Regierung kommt.
Das ist richtig. Das ist sicher nicht der Plan gewesen, muss man dazu sagen. Ich bezweifle aber, dass es Politiker anderer Couleurs anders hätten machen können. Also es ist einfach, Kohle ist verfügbar, Kohle ist in Deutschland verfügbar, in Polen verfügbar. Die Österreicher hatten auch große Kohlevorkommen. Ich glaube, die wären kaum mehr ausgeschöpft, das wäre es nicht. Aber darum geht es. Es geht um die Frage der Verfügbarkeit und der Machbarkeit. Und beides wäre verfügbar und machbar. Und deswegen überlegt man es, weil wir brauchen einfach Energie, so ist das.
Ja, das bringt mich gleich zu einer etwas ideologischeren Frage. Du hast es gerade gesagt, es kann sein, dass wir die verfügbare Kohle brauchen. Gleichzeitig ist das Klima aber kaum noch zu retten, wenn wir uns jeden Tag anschauen, was für Klimaextreme wir haben. Die Erde erwärmt sich. Eigentlich müssten wir jetzt und drastisch handeln. Das sagen alle Expertinnen. Wir müssten sofort die Wende einleiten und umkehren in eine komplett andere Art der Energie, des Energieverbrauchs. Jetzt etwas überspitzt ausgedrückt, ist die Klimarettung angesichts eines kalten Winters also nur zweitrangig?
Also, um ehrlich zu sein, Die erste Klimakonferenz war 1992 in Rio de Janeiro. Damals haben sich schon alle Staaten darauf geeinigt. Ja, es gibt den Klimawandel. Ja, er ist menschengemacht. Ja, er hat damit zu tun, dass wir fossile Energieträger anzünden. Also von plötzlich kann überhaupt keine Rede sein. Das ist 30 Jahre her. In Paris 2015 ist das noch einmal sozusagen bekräftigt worden und ein bisschen schärfer gemacht worden, dieses Ziel. Also das ist jetzt auch schon 7 Jahre her. Ich würde sagen, also ich versuche da das Positive rauszunehmen. Ja, wenn dieser Angriffskrieg von Russland irgendetwas Positives hat, und er hat natürlich nichts Positives, das will ich dann damit nicht sagen, aber ich glaube, dass die Menschen immerhin beginnen, jetzt sehr viel über das Thema Energie nachzudenken. Das ist was Gutes. Und wir kommen auch drauf, dass wir den Plan, den die Bundesregierung hat, nämlich bis 2030, zumindest einmal den Strom zu 100% bilanziell aus erneuerbaren Quellen zu machen, also wirklich nur mal aus Wasser, Wind, Photovoltaik und Biomasse, und dass das machbar ist, das ist doch eine großartige Geschichte, finde ich. Ja? Und das ist sicher kein Dämpfer der Geschichte, sondern das ist eher ein Turbo. Ja? Und es ist jetzt nicht die Frage, ob wir das 2029 oder 2032 erst schaffen, dieses Ziel. Aber es ist ein Ziel, das wir vor Augen haben und das schaffbar ist. Und das ist doch was Gutes.
Lieber Bernhard, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns ein bisschen Licht in diese verzwickte Lage gebracht hast.
Sehr gerne, Diana, danke.
Wie es mit dem Gas aus Russland, Österreichs Abhängigkeit und allen weiteren Energiefragen weitergeht, wird sich noch zeigen. Mit dem Deckel am Kochtopf und dem Verzicht eines Wäschetrockners wird es in Österreich aber nicht getan sein. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn noch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts gibt's unter www.kurier.at/podcasts. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Jana Dauer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen schönen Freitagabend.
Die Preise sind ja so hoch, dass es eigentlich Anreiz genug sein müsste, jetzt Gas zu sparen. Es gibt eine Faustregel, die sagt, pro Grad weniger heizen spart man 5% Energie. Pro 2 Grad logischerweise dann 10%. Und 10% von den sehr, sehr hohen Kosten, das ist ja schon Geld. Also ich finde, der finanzielle Anreiz ist genug im System. Und ich will auch nicht in einem Land leben, wo man nur noch sich bewegt, wenn es Geld dafür gibt. Das klingt immer so banal, als der Energie- und Klimaminister Habeck sagt, tauscht den Duschkopf auf, spart 30% Energie. Ein Duschkopf soll uns von Putin retten. Wenn man aber die Summe sieht, dann kommt doch ganz schön was zusammen. Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern das ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.